Wir sind verbunden in der Sendung Recycling nach Berlin zu Arthur. Moin.
Hallo.
Du machst die Pressearbeit im Rahmen der Soli-Arbeit für die drei Angeklagten im 129. Ist es jetzt Verfahren, wo es darum geht, dass ihnen vorgeworfen wird, eine kriminelle Vereinigung zu sein? In einem der begleitenden Texte ist eine erstaunliche Parallelität im Übrigen zum Sozialistengesetz und der Verfolgung der SPD festgestellt worden. Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf im Laufe dieses Gesprächs. Ja, vielleicht sollen wir unseren Hörerinnen und Hörern zunächst nochmal so in wenigen Worten zumindest ins Gedächtnis rufen, worum es eigentlich geht bei der ganzen Geschichte.
Also für uns hat dieses Verfahren angefangen mit den Verhaftungen vom Juli 2007. Da sind nämlich Axel, Oliver und Florian, drei Berliner, bei Brandenburg an der Havel im Auto festgenommen worden und ihnen wurde vorgeworfen, kurz zuvor Brandsätze unter Bundeswehr-LKW auf dem Gelände der Rüstungsfirma MAN gelegt zu haben. Und am nächsten Morgen gab es dann Hausdurchsuchungen in Berlin und Leipzig bei vier weiteren Personen. Und all diesen sieben Personen wird die Mitgliedschaft in der militanten Gruppe vorgeworfen. Also das war für uns der Beginn dieses Verfahrens. Und inzwischen gibt es einen Prozess, allerdings nur gegen die ersten drei, Axel, Florian und Oliver. Also seit einem Jahr läuft dieser Prozess vor dem Berliner Kammergericht.
Seit einem Jahr. Also vielleicht im Rahmen dieser Vorgeschichte, da ist ja dann zunächst der Vorwurf einer terroristischen Vereinigung massiv im Raum gewesen. Damit sind dann auch diese Hausdurchsuchungen und der Totalstress, der den Leuten gemacht worden ist, so zum Teil ja nachts aus den Wohnungen geholt und im Hubschrauber nach Karlsruhe verfrachtet und so, alles begründet worden. Der Vorwurf ist dann nach rechtlicher Intervention fallen gelassen worden und umgewandelt worden in 129. Vielleicht kannst du den Moment, das ist ja alles eine Weile her, nochmal nachzeichnen.
Ja, das war alles in den Monaten nach der Verhaftung im Jahr 2007. Also es saßen eben vier Menschen im Gefängnis, Axel, Oliver und Florian und außerdem André Holm, der ja auch bekannt wurde durch seine Verhaftung. Und es ging dann eben darum, wie lange müssen die noch im Knast sitzen und so. Da wurden dann Anträge gestellt und dann letztendlich musste der Bundesgerichtshof über die Haftfortdauer entscheiden. Und der hat gesagt, ja, ihr ermittelt dann nach Paragraph 129a, also Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung namens militante Gruppe. Aber diese militante Gruppe ist unserer Auffassung nach gar keine terroristische Vereinigung, denn nach den Gesetzeskriterien muss eine terroristische Vereinigung sich organisieren, um den Staat und seine Weiterexistenz ernsthaft zu gefährden. Und das, sagt der Bundesgerichtshof, das könne die militante Gruppe mit ihren paar Brandanschlägen nicht. Also sei die militante Gruppe keine terroristische Vereinigung. Und deswegen wurde dann das Verfahren sozusagen herabgestuft vom Paragraph 129a auf den Paragraph 129, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Und das hatte dann unmittelbar zur Folge, dass auch die letzten drei in Haft verbliebenen also Ende 2007 aus der Haft entlassen wurden.
Die Entschuldigung, die Anklage läuft, soweit ich das und das Verfahren ja auch, soweit ich das jetzt so bruchstückweise verfolgt habe, auf zwei Schienen. Einmal Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Zum anderen ist die Anwaltschaft bemüht, den Angeklagten nachzuweisen, dass sie nun tatsächlich Bundeswehrfahrzeuge versucht hätten anzuzünden. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Genau, das ist richtig, ja.
Ja. Wie ist jeweils dort dann ja so der Verfahrensstand? Also wir wissen jetzt, die Plädoyers der Anwaltschaft, also der Bundesanwaltschaft, sind erfolgt. Da sind Strafanträge so 3 bis 5 Jahre, wenn ich das richtig erinnere, gefordert worden. Wie ist das aufgeteilt hinsichtlich der Zugehörigkeit zur kriminellen Vereinigung und hinsichtlich des Tatvorwurfs?
Also die Bundesanwaltschaft hat gesagt, unsere Anklage ist vollauf bestätigt worden durch die Beweisaufnahme in diesem einjährigen Prozess. Und es soll also deswegen verurteilt werden, sowohl wegen versuchter Brandstiftung von Bundeswehr-LKW, also die Brandsätze, die da gefunden wurden, sind entschärft worden, das heißt, es ist kein Sachschaden entstanden, deswegen nur eine versuchte Brandstiftung an Bundeswehr-LKW zum einen und zum anderen Mitgliedschaft in der militanten Gruppe, Paragraph 129. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt in ihren Plädoyers nicht detailliert festgemacht, welcher Anklagepunkt zu wie viel Strafe führt, sondern sie hat einfach nach einem Resümee, nach einer Abwägung einfach gesagt, 3 Jahre für einen der Angeklagten und für die anderen 3,5 Jahre. Genau.
3 Jahre und 3,5. Okay. Naja, so eine ganz banale Frage: Wie ist der Prozess gelaufen? Also soll natürlich auf ein paar Details hinauslaufen. Da gab es spektakuläre Situationen. Beispielsweise gab es eine Situation, an die ich mich erinnere, in der festgestellt wurde, dass die Beschuldigungen der Bundesanwaltschaft im Wesentlichen auf Verfassungsschutzaussagen beruhen. Habe ich das auch richtig wiedergegeben aus meiner Erinnerung?
Ja, und zwar nicht nur dieser Prozess, sondern in diese ganzen MG-Verfahren, also auch das Verfahren gegen André und andere und auch die MG-Verfahren, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die schon im Jahr 2001 eingeleitet wurden, wiederum gegen ganz andere Personen. Und es gab da insgesamt 5 solcher Verfahren gegen, glaube ich, insgesamt 13 Personen. Über 2/3 dieser Verfahren sind inzwischen eingestellt. Aber bei der Akteneinsicht ist bei all diesen Verfahren deutlich geworden, dass der Verfassungsschutz diese Verfahren sozusagen führt. Der Verfassungsschutz hat Hinweise an das BKA gegeben. Wir wissen, sagt der Verfassungsschutz, wir wissen, wer hinter dieser militanten Gruppe steckt, nämlich die und die Person. Fangt einfach mal an zu ermitteln. Und daraufhin hat das BKA angefangen zu ermitteln, also im Jahr 2001 war das, ermittelt, ermittelt gegen diese Person, die jahrelang überwacht, observiert. Und dann kam auch das BKA irgendwann darauf, also es gab jetzt Anschläge von der militanten Gruppe, die 3, die wir da observiert haben, waren aber zu Hause, irgendwie können es die nicht sein. Dann sagt aber der VS wieder, also der Verfassungsschutz, doch, doch.
Nochmal ganz kurz, wer hat das gesagt, dass die zu Hause waren und.
Das BKA, die observiert
Ah ja,
haben.
also
Ja.
das heißt, die Observationsakte des BKA steht in offensichtlichem Widerspruch. Jetzt bitte dein Part, also weil du wolltest ansetzen, die Darstellung des Verfassungsschutzes dann vorzustellen.
Genau, also ich spreche jetzt von diesem Verfahren, das 2001
Ah,
eingeleitet
alles
wurde.
klar, ja.
Ja, genau.
Okay.
Und genau, also das BKA zweifelt, sagt, sind wir an den richtigen dran? Wahrscheinlich nicht, zweifelt. Aber dann kommt wieder der Verfassungsschutz und sagt, doch, doch, wir sind uns hundertprozentig sicher. Ermittelt einfach mal weiter. Also das geht aus diesen Akten hervor. Der VS, also führt sozusagen das Verfahren, so haben wir das immer bezeichnet.
Ja,
Das war aber,
wenn ich dich kurz unterbrechen darf an dieser Stelle, nämlich Aufgabe der Polizei, also BKA in diesem Zusammenhang, ist es ja einfach ein Konstrukt dahingehend mit Inhalt zu füllen, dass dann Beweise geliefert werden. Das heißt, im Grunde genommen ist dort dann vorgegeben, das und das ist vorzuwerfen, das und das wollen wir anklagen. Nun schafft mal die Beweise her. So ganz banal gesagt, Polizeiarbeit. Natürlich, man hört auch immer wieder, Polizei sagt dann, wir haben auch entlastende Dinge beizutragen. Aber die Praxis ist ja immer eher so, der Ermittlungserfolg muss stimmen. Ist das hier jetzt richtig eingeworfen oder führt das völlig weg von dem Geschehen, wie du das jetzt schildern wolltest?
Nee, das finde ich sehr passend, ja.
Dann erzähl uns doch mal, wie das konkret dann weitergegangen
Ja,
ist.
also jetzt wieder zu dem aktuellen Verfahren und dem
Ja.
Prozess, denn auch da spielt der Verfassungsschutz eine zentrale Rolle. Also schon in der Anklageschrift ist ein Spitzel erwähnt, also eine Person, die angeblich in der linken Szene etabliert worden sein soll vom Verfassungsschutz. Und diese Anklageschrift hatte hauptsächlich auf diesem Spitzel basiert, denn nach Informationen dieses angeblichen Spitzels seien die drei Angeklagten Mitglieder der militanten Gruppe. Jetzt hat sich im Laufe des Prozesses herausgestellt, dass, wenn dieser Spitzel überhaupt existiert, er seine Informationen lediglich vom Hörensagen hat, also nicht aus eigener Wahrnehmung, nicht aus eigener Erkenntnis. Und damit ist dieser Spitzel, auf dem wirklich die Hauptanklage basiert hat, ist wertlos geworden als Beweis. Und das hat auch die Bundesanwaltschaft in ihren Plädoyers gesagt. Also diese VS-Information über den Spitzel kann sich nicht belastend auf die Angeklagten auswirken.
Was der Verteidigung nicht gelungen war, wenn ich mich richtig erinnere, dass der Verfassungsschutz selber dann alles preiszugeben gehabt hätte vor dem Gericht.
Ja, also es wurde der Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Remberg heißt der, der wurde als Zeuge geladen, aber der hat sich wie auch die kleinen BKA und LKA-Beamten auf eine beschränkte Aussagegenehmigung berufen und hat zu ganz vielen Fragen einfach keine Antwort gegeben. Also das ist allgemein in diesem Prozess so gewesen. Also Polizei und Verfassungsschutz haben einfach blockiert, also haben gesagt, sie dürfen dazu nichts sagen, das erlaubt ihnen der Vorgesetzte nicht. Einerseits, andererseits waren auch ganz viele Wissenslücken festzustellen. Also da ist Prozessbeobachter dann schon der Eindruck entstanden, wenn die Beamten was verschweigen wollen, bewusst verschweigen wollen, dann sagen sie einfach, sie können sich daran nicht mehr erinnern. Und so war das auch bei diesem Verfassungsschutz. Vizepräsidenten, der da als Zeuge geladen war. Also da kamen keine Infos rüber, ja, und von den Akten erst gar nicht zu reden.
Was waren die zentralen Aussagen trotzdem, also die aus diesem Sektor gekommen sind? Die sind dann ja nicht verwertet worden, wenn ich dich richtig verstanden habe. Waren nicht verwertbar sozusagen für das Verfahren, ne?
Ja, also um es genau zu machen, also nachdem Remberg als Zeuge da war, hat auch das Gericht festgestellt, also wir sind jetzt nicht weitergekommen und hat deswegen Fragen an den Verfassungsschutzpräsidenten Fromm formuliert, hat also einen Brief nach Köln an das Bundesamt für Verfassungsschutz geschickt und ich glaube 10, 12 Fragen formuliert mit der Bitte um Beantwortung und die wurden dann auch beantwortet. Diese Fragen und Antworten sind auch auf unserer Homepage dokumentiert. Ist ganz interessant, das nochmal nachzulesen. Und jedenfalls da kam dann raus, dass eben dieser Spitzel nicht Mitglied der militanten Gruppe ist, dass er diesen Angeklagten überhaupt nicht nahe steht und eben, dass er diese Informationen, die drei Angeklagten seien Mitglieder der militanten Gruppe, nur ja, so zufällig aufgeschnappt hat. Also, genau.
Kannst du so aus dem Kopf vielleicht ein, zwei der zentralen Fragen noch zitieren und die Antworten dazu?
Nee.
Nee, okay, dann versuche ich das mal so nebenbei jetzt im Internet unter Einstellung.so36.0 .net. Das ist die Homepage, die du gerade angesprochen hast, ne?
Genau.
Dort lasse ich diese Informationen dann finden. Wie hat denn die Bundesanwaltschaft weiter agiert, nachdem sozusagen diese zentrale Beweisführungssäule zusammengebrochen war?
Ja, sie stützt ihre Anklage inzwischen und auch die Begründung der Strafhöhe stützt sie, was die Mitgliedschaft in der militanten Gruppe angeht, lediglich auf Indizien. Und das sagt sie auch, es gibt keine Beweise, also die Beweisaufnahme hat nichts erbracht, also dass die drei Angeklagten tatsächlich Mitglieder der militanten Gruppe sind. Es gibt aber ein paar Indizien, sagt die Bundesanwaltschaft, die in ihrer Gesamtheit nahelegen, dass an der Anklage was dran ist. Ich kann das noch kurz erwähnen. Es gibt zum Beispiel ein Mini-Handbuch für Militante. Das soll ein Entwurfspapier sein, das bei einem der drei Angeklagten nach den Festnahmen bei der Hausdurchsuchung gefunden wurde. Dieses Papier wird der militanten Gruppe zugeschrieben. Das ist vorher noch nicht veröffentlicht worden. Darum ging es auch ganz viel in diesem Prozess. Also es wurde festgestellt, dass es kein Originalausdruck ist, sondern nur eine Kopie. Und damit könnte es durchaus sein, dass das Papier zirkuliert ist in der Berliner Linken beispielsweise. Und deswegen ist das kein direkter Nachweis, dass der Besitzer dieses Papiers zwangsläufig Mitglied in der militanten Gruppe ist. Aber es ist eben ein Indiz, dass der Bundesanwaltschaft genügt zu sagen, wir haben da jetzt jemanden von der militanten Gruppe, unsere Anklage ist richtig.
Ja, was gibt es sonst für Indizien, die da noch angeführt werden?
Ja, bei einem der Angeklagten wurden Fotos auf seinem Rechner gefunden. Fotos von einem Autohaus, wo die militante Gruppe, bevor diese Fotos aufgenommen wurde, einen Anschlag mal verübt hatte. Also diese Fotos sind nach diesem Anschlag der militanten Gruppe aufgenommen worden. Das ist definitiv geklärt worden. Und die Bundesanwaltschaft sagt, diese Fotos seien Teil eines Ausspähversuchs gewesen. Also der Angeklagte wäre dahin gefahren, hätte das fotografiert, um eventuell da erneut einen Anschlag vorzunehmen. Mhm. Also auch das, wie gesagt, kein Beweis, aber für die Bundesanwaltschaft ein Indiz für die Mitgliedschaft. Mhm.
Es gibt so weitere Bonmots aus diesem Verfahren. Beispielsweise erinnere ich mich dunkel, gab es dann irgendwo in irgendeiner Zeitschrift eine Militanzdebatte. Mhm. An dieser Militanzdebatte hat sich das BKA mit eigenen Beiträgen beteiligt. Mhm. Das ist ja auch ganz interessant gewesen. Im Zeitraum dieses Verfahrens wurde diese Tatsache bekannt.
Mhm. Ja, das war eine Überraschung sogar für das Gericht. Also die Anwälte hatten ja immer schon wieder mal gesagt, ja, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und das war dann wirklich mal ein Beweis dafür. Also da war auch das Gericht erstaunt und ein bisschen sauer auf das BKA, die in diesem Rahmen, also das Gericht, angelogen haben.
Inwiefern angelogen?
Ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, das BKA hat zwei Beiträge in dieser Militanzdebatte, die in der vor allem in der Berliner Zeitung Interim geführt wurde, zwei Beiträge dazu selbst geschrieben, um, so begründet dass das BKA, die militante Gruppe zu provozieren, darauf zu antworten. Und sie wollte das verschweigen, also in diesem Prozess, in diesem Verfahren, sie wollte das verschweigen, oder das BKA wollte das verschweigen, dass sie sich daran beteiligt hat und hat deswegen Akten manipuliert. Und durch einen Zufall kam das raus, denn die Anwälte haben immer gesagt, uns fehlen Akten. Und dann hat das BKA Akten nachgeliefert und versehentlich eine dieser Kopien nicht ordnungsgemäß, also im Sinne vom BKA, ordnungsgemäß gereinigt. Und so war da noch eine Kopie drin, wo dann drauf stand, Achtung, nur für die Handakte, das nachfolgende Papier ist vom BKA verfasst worden, um die militante Gruppe zu provozieren. Also das sollte verschwiegen werden und der BKA-Beamte, der im Zeugenstand war, hat das auch geleugnet. Also hat gesagt, nee, das BKA hat sich daran nicht beteiligt, hat also gelogen, das war die Lüge. Und dann wurde er damit konfrontiert und dann musste er es dann einfach auch zugeben, dass seine Aussage nicht stimmte und dass das BKA sich daran beteiligt hat. Hm. Also das hat einiges offensichtlich gemacht. Also das BKA mischt da mit bei dieser Militanzdebatte, aber auch das BKA manipuliert Akten. Ja. Hm.
Wie, also dieser Beitrag, der dort in der Handakte zu finden war, war der im Kontext dieses Prozesses, dieses Verfahrens geschrieben? Im Allgemeinen natürlich schon, weil auf MG, militante Gruppe bezogen, aber konkret auch jetzt auf die Vorwürfe?
Nee, diese beiden Texte vom BKA sind in den Jahren 2005 und 2006 geschrieben und veröffentlicht worden. Aber das ist durchaus eine Zeit, die auch Thema im Verfahren war. Den Angeklagten wird zwar nur die versuchte Brandstiftung im Jahr 2007 vorgeworfen, aber es ging in diesem Prozess auch um die militante Gruppe und da ging es auch um Anschläge, die die militante Gruppe oder ihre Vorgängerorganisation seit 1995 begangen haben sollten. Und in dem Kontext standen auch diese BKA-Beiträge.
Vielleicht wäre da dann noch interessant zu erfahren, soweit das jetzt noch nachvollziehbar ist, wozu sollte die militante Gruppe da eigentlich provoziert werden in diesen Papieren?
Ja, wahrscheinlich zu einer Stellungnahme über die internen Strukturen. Also ich vermute, dass das BKA da irgendwie was rausbekommen wollte, wie die MG so tickt, wie sie aufgebaut ist, genau in der Richtung.
Also sie sollte mehr oder weniger gezwungen werden zu reagieren.
Genau.
Und das Gericht, das hattest du so eben erwähnt, hat sich dann einigermaßen erschüttert gezeigt. Wie hat sich das konkret geäußert?
Ja, die Zeugenvernehmung an diesem Tag, an dem das rauskam, wurde sofort beendet. Und es wurde dann eben recherchiert, also wer hat diese Texte im BKA geschrieben, warum, was gibt es da für Informationen. Aber man muss auch sagen, das war es auch schon. Also die Bundesanwaltschaft hat dann die Informationen geliefert und das war dann dem Gericht auch ausreichend. Also das Gericht hat kein richtiges Aufklärungsinteresse gezeigt. Also die Anwälte haben gesagt, gut, wir müssen die Handakten des BKAs einsehen, weil eventuell noch weitere Akten manipuliert sind. Aber darauf hat sich das Gericht nicht eingelassen und hat also die Anträge beispielsweise auf Beschlagnahmung der Handakten des BKA alle abgelehnt.
Gab es dazu eine Begründung, diese Beweisanträge dann abzulehnen? Also gewöhnlicherweise wird dann gesagt, naja, das ist jetzt für das konkrete Verfahren nicht weiter von Bedeutung oder so, aber genau, wenn das genau. Mehr also gewesen
ist. In der Richtung ging das und das war ja eine Ausnahme, das ist nicht die Regel und da ist nichts zu erwarten, also in der Richtung.
Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen graben, so im Prozessverlauf, nach weiteren solchen Situationen, in denen, also mir geht es jetzt mit diesen Beispielen darum, nochmal in der Gänze vielleicht vor Augen zu führen, was damals ja, so im Raum stand, dass dort ein juristisches Konstrukt an den Start gebracht wird, um eine riesige Welle von Einschüchterung, Disziplinierung und politischer Verfolgung an den Start zu bringen. Diese Welle ist in dem Maße damals wegen der doch sehr starken Proteste so nicht möglich gewesen, aber es gibt jetzt immerhin einige Angeklagte, denen möglicherweise Haftstrafen drohen. Deswegen wäre das aus dem Prozessverlauf her natürlich weiter noch sinnvoll zu schauen, was da sonst noch so für Stilblüten getrieben worden sind. Fallen dir da noch Beispiele ein aus dem Verlauf?
Ja, also die Anwälte haben an mehreren Punkten festgemacht, dass das Verfahren nicht fair ist. Und das war schon am ersten Prozesstag so wegen der Sicherheitsverfügung des Gerichts. Also das Gericht hat eine Sicherheitsverfügung erlassen und die besagt, dass bewaffnete Polizei im Gerichtssaal sein darf, dass protokollierende BKA-Beamte da sitzen dürfen, die die Aufgabe haben, Reaktionen im Publikum zu beobachten. Genau, also es gab da mehrere Schikanen bei den bei der Öffentlichkeit. Also anfangs durften die gar keine Zettel, nichts zum Schreiben, keine Papiere mit reinnehmen und so weiter. Und das widerspricht ja unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten einfach dem Grundsatz des öffentlichen Verfahrens. Ja, also ich kenne viele, die sagen, also ich gehe nicht in dieses Verfahren, wenn da bewaffnete Polizei sitzt, wenn ich da beobachtet werde, wenn ich, und das gibt es auch, wenn mein Personalausweis da kopiert wird. Also jeder Besucher muss da seinen Personalausweis abgeben, der wird kopiert. Und aus anderen Verfahren weiß man, dass diese Kopien dann bei polizeilichen, staatlichen Behörden landen. Also daran haben die Anwälte ein unfaires Verfahren festgemacht, weil der Grundsatz der Öffentlichkeit nicht hergestellt war.
Ja.
Genau, das war noch ein Aspekt, der mir einfällt.
Jetzt hat die Verteidigung, die wird morgen oder übermorgen plädieren.
Morgen, ja.
Morgen am Mittwoch. Die Bundesanwaltschaft hat plädiert. Vielleicht machen wir eine musikalische Pause zwischendurch, dann kannst du vielleicht auch mal einen Schluck trinken. Und wir gehen dann nochmal in die letzten Tage sozusagen dieses Prozessverlaufes und steigen da nochmal wieder ein.
Okay.
Okay. Okay, dann vielleicht hier nochmal für die Hörerinnen und Hörer. Ihr hört die Sendung Recycling bei FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel im südlichen Schleswig-Holstein. Und wir fassen den Verlauf des 129-Prozesses in Berlin zusammen, der am Ende stand dieser großen Verfolgungswelle von vor 2 Jahren, und für diese Woche wird das Urteil erwartet. Nach dem Song setzen wir fort. Du hattest ja im Zusammenhang mit dem Teil Ausschluss der Öffentlichkeit, wie du das eben geschildert hast, auch gesagt, dass die Solidaritätsarbeit als Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang dieses Prozesses dadurch eben auch erschwert worden ist. Vielleicht machen wir das mal als kleinen Exkurs. Wie hat sich für euch überhaupt die Information der Öffentlichkeit dargestellt? Konntet ihr messen, ob es eine bestimmte Resonanz gibt? Eine Debatte stattgefunden über den Verlauf des Verfahrens? Was kannst du dazu sagen, der du ja nun schon monatelang auch damit beschäftigt bist, die Öffentlichkeit zu informieren und auf dem Laufenden zu halten?
Ja. Also im Zusammenblick, muss ich sagen, haben wir eine große Öffentlichkeit erreicht. Das hat angefangen nach den Festnahmen. Also da war ein großes Interesse. Diese Öffentlichkeit hat sich allerdings vor allem auf den Wissenschaftler in Anführungszeichen André Holm fokussiert, der ja mit den 3 jetzt Angeklagten damals festgenommen wurde. Und da gab es eine große internationale Solidaritätswelle, die wirklich eine weltweite Öffentlichkeit geschaffen hat. Das hat mit der Zeit natürlich nachgelassen, aber das Interesse an diesem Verfahren war auch vor allem in der politischen Linken nach wie vor vorhanden. Also im letzten Jahr, im April beispielsweise, haben wir eine Infotour gemacht. Also wir sind durch die Republik gereist und haben Infoveranstaltungen gemacht. Und also da haben wir bestimmt 1000 Leute angesprochen. Also das Interesse war einfach da, über dieses Verfahren was zu erfahren. Also diese Anfragen nach Veranstaltungen, aber auch Zuspruch, Solidaritätserklärungen, Stellungnahmen, die sind also bei uns eingegangen. Andererseits haben wir natürlich auch Öffentlichkeit gemacht. Also wir haben die Presse informiert, Presseerklärungen geschrieben. Wir haben eben unsere Webseite, also ein ganz zentrales Element, wichtiges Element unserer Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch ja über jeden Prozesstag einen Bericht geschrieben haben.
Ja. Die nennen wir gleich nochmal Einstellung SO36.net. André Holm war ja selber auch bei vielen dieser Infoveranstaltungen der Tour und anderer Touren unterwegs. Also es ist ja keineswegs so, dass er, wie soll man sagen, so nach seiner Freilassung aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwunden ist. Mittlerweile oder zwischenzeitlich gab es auch eine Erklärung seiner Anwältin, die die Einstellung des Verfahrens gegen ihn mit, wenn ich mich richtig erinnere, Verweis auf den Prozessverlauf im jetzigen laufenden Prozess gefordert hat.
Also es ist ja so, also ich habe das erwähnt, glaube ich, vorhin, dass mehrere Verfahren bereits eingestellt wurden, also auch gegen die seit 2007 ermittelt wurde, außer André Holm. Also das Verfahren gegen André Holm läuft noch weiter. Das gegen seine drei Freunde, die damals nicht verhaftet, aber hausdurchsucht wurden, wurde eingestellt. Aber gegen André Holm wird weiter ermittelt. Und die Einschätzung der Rechtsanwälte und auch unsere Einschätzung ist, dass sie dieses Verfahren im laufenden Prozess noch nicht einstellen können, weil natürlich auch auf den Kontakt mit André ein Stück der Anklage basiert. Denn ursprünglich wurde ja nur gegen André und seine drei Freunde ermittelt und erst nach und nach kamen dann Florian, Oliver und Axel in dieses Verfahren hinein. Und nur weil die André Holm und seine Freunde als MG beschuldigt waren, sind jetzt auch die drei angeklagten MG-Beschuldigte. Also anfangs haben wir das unter dem Label Kontaktschuld abgehandelt.
Okay.
Also das ist einfach der Grund, Sie können jetzt nicht einfach Antriebsverfahren einstellen und sagen, das war alles, stimmte alles nichts, weil dann auch ein Stück zumindest die Anklage in Frage steht.
Ja, das ist allerdings ein für mich jetzt auch ganz überraschender neuer Aspekt, der mir eigentlich offensichtlich durchgegangen ist im Verlauf. Das sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen beleuchten. Also die drei anderen, gegen die das Verfahren eingestellt worden ist, mit welcher Begründung ist das eingestellt worden?
Ich weiß gar nicht, ob das begründet werden muss, aber soweit ich weiß, hat die Bundesanwaltschaft in ihren Schreiben geschrieben, dass die Ermittlungen keine Anhaltspunkte gegeben haben.
Mhm. Interessant. Und wie ist, soweit das jetzt eben noch nachvollziehbar ist in der Kürze der Zeit, wie ist die sozusagen von diesen Vieren, also den Vieren, in denen auch André Holm enthalten ist, dann dieser Übersprung auf die drei jetzt Angeklagten konstruiert worden?
Ja. Also die vier, das sind wissenschaftlich tätige Menschen, die haben viele Texte geschrieben. Und so gerieten sie laut den Akten in das Visier der Bundesanwaltschaft.
Das ist diese berühmte Computeranalyse,
genau,
die ich mal so skizziert habe. Man gibt das Wort Gentrification in eine Computersuchmaschine ein und findet dann Beschuldigte.
Genau, also das ist ein Wort, das André Holm in seinen Texten benutzt hat, aber gleichzeitig auch die militante Gruppe. Und so wurde diese Verbindung hergestellt. Genau, also ursprünglich wurde gegen diese vier Wissenschaftler ermittelt und dann hat sich André einmal mit Florian getroffen und er hatte da sein Handy nicht mit dabei. Das schien den Menschen, die André zu dem Zeitpunkt observiert haben, verdächtig und haben gesagt, müssen wir mal hinter diesen Menschen, mit dem er sich da trifft. Sie wussten damals noch nicht, dass das Florian ist, mal hinterher. Und so haben sie dann Florian observiert. Florian kam ins Visier und das Verfahren wurde um ihn erweitert. Florian hat sich dann irgendwann mal mit Oliver getroffen und so wurde das Verfahren um Oliver erweitert. Und der dritte Angeklagte, Axel, der kam erst mit der Verhaftung in dieses Verfahren hinein.
Interessant, wenn man sich noch mal eine halbe Stunde zurückerinnert, wie wir davon gesprochen haben, wie du das berichtet hast, dass die BKA-Leute mal in einem früheren Fall in dem gleichen Ermittlungsverfahren aber festgestellt haben, es würde sich dort nicht um die vermuteten Personen handeln und der Verfassungsschutz dann gesagt hat, nee, nun macht mal, wir müssen mal sehen, dass wir mit unserer Anklage in die Puschen kommen.
Ja, die Informationen des Verfassungsschutzes haben sich durchgängig als falsch erwiesen, das kann man auch sagen, ja.
Sieht das die Bundesanwaltschaft in ihren Plädoyers auch so?
Also die Bundesanwaltschaft hat sich ja nicht auf den Verfassungsschutz bezogen.
Okay, also weil das genau. War jetzt so ein bisschen polemisch nachgefragt. Ich wollte damit zu den Plädoyers überleiten. Ja. Also dir die Möglichkeit geben, jetzt in die Plädoyers einzusteigen. Oder gibt es zu dem, was wir gerade besprochen haben, vielleicht noch relevante Dinge, die ich jetzt aus den Augen verloren habe?
Nee, ich habe nur schon einiges über die Plädoyers gesagt, der Bundesanwaltschaft, deswegen überlege ich, was ich da jetzt noch qualifiziert Neues sagen kann. Also das lief so, ich glaube am vergangenen Donnerstag war es, also auf jeden Fall letzte Woche, hat die Bundesanwaltschaft nach Ende der Beweisaufnahme angefangen. Da sitzen da immer zwei Bundesanwälte aus Karlsruhe, eine Frau Kreger und ein Herr Weingarten. Und Frau Kreger hat angefangen und hat erstmal den Tatkomplex Brandenburg, also versuchte Brandstiftung, da abgehandelt. Hat das nochmal dargestellt, wie das denn so gewesen sein soll und durch welche Zeugen das alles belegt wurde. Und dann kam Weingarten, der den Tatkomplex Mitgliedschaft in der militanten Gruppe dargelegt hat. Und das hatte ich ja erwähnt, auch gesagt hat, ja, wie gesagt, es gibt keine Beweise, aber mehrere Indizien. Und ein zentrales Element der Mitgliedschaft in der militanten Gruppe hat Weingarten daran festgemacht, weil sich die militante Gruppe nach den Verhaftungen im Sommer 2007 nicht mehr zu Wort gemeldet hat. Das, sagt Weingarten, der Bundesanwalt, sei sehr außergewöhnlich gewesen für diese Gruppe, die ansonsten immer wieder Stellungnahmen abgegeben hat. Und Weingarten zieht den Schluss daraus, durch die Verhaftungen sei die Gruppe im erheblichen Maß getroffen worden. Und war also für ihn ein Beleg auch für die Mitgliedschaft der Angeklagten in der MG.
Und das war alles, was die Plädoyers angeht?
Also die Plädoyers, die gingen, ich weiß nicht, 4 Stunden oder so haben die beiden da geredet. Aber im Großen und Ganzen ist es jetzt das, was ich zusammengefasst habe.
Ja, okay.
Oder schon vorhin in der ersten halben Stunde gesagt habe.
Ja. Das ist dann, wie soll man sagen, also das reicht dann hin, so 3 Jahre zu fordern?
Ja, also die Mitgliedschaft in der die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ist das Strafmaß maximal 5 Jahre. Versuchte Brandstiftung, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist noch etwas höher. Genau, also und dann die beiden zusammen. Also es hätte auch sein können, also dass die Strafe noch höher ausfällt. Hätte natürlich auch sein können, dass sie irgendeinen Anklagepunkt fallen lassen und die Strafe niedriger ausfällt. Aber reicht für die BAW aus, diese 3 Jahre bzw. 3,5 Jahre zu fordern.
Vielleicht nochmal ganz zurück an den Anfang des Prozesses, um nochmal versuchen, jetzt einen Kreis zu schließen. Die Angeklagten haben die eigentlich politische Erklärung vorgelegt im Zusammenhang dieses Prozesses?
Genau, sie haben am ersten Prozesstag eine Prozesserklärung verlesen und das war ja eine antimilitaristische Prozesserklärung. Auch die ist auf unserer Webseite zu finden. Sie fängt an mit, es sitzen die Falschen auf der Anklagebank. Auf die Anklagebank gehören Kriegstreiber, Kriegsbefürworter und so weiter. Und befassen sie sich mit der Kriegspolitik der Bundesregierung Deutschlands weltweit und dass Widerstand dagegen angesagt ist in der heutigen Zeit.
Ja.
Genau, also das ist der Inhalt ihrer Prozesserklärung ganz grob zusammengefasst.
Ja. Also wenn Ich komme deswegen darauf nochmal zurück. Mit dieser Prozesserklärung, auch da habe ich mich nicht mehr ganz genau erinnert, meinte, aber da sei was gewesen am Beginn des Prozesses. Es gab schon eine klare politische Äußerung der drei Angeklagten.
Richtig, ja.
Und diese Äußerung fällt ja nicht vom Himmel, sondern sie deutet darauf hin, dass die Leute tatsächlich politisch unterwegs sind, politisch sich verhalten, politisch sich artikulieren, sich in politischen Zusammenhängen bewegen und auch einen politischen Anspruch äußern.
Mhm. Ja, das ist so. Ja, also die verstehen sich als politische Subjekte und haben sich auch in den letzten Jahren, also die sind ja 37 bis 48 in dem Alter sind die drei, und die haben sich auch in den letzten Jahren und zum Teil bis heute in politischen Zusammenhängen bewegt, organisiert, und einige wenige von uns kannten die auch schon vor ihren Verhaftungen.
Mhm.
Aus der politischen Arbeit.
Ja, wenn die Leute, die dort jetzt, also die drei, die dort jetzt vor Gericht stehen, auf der Grundlage von dem, was du jetzt hier geschildert hast, also das ist sicherlich, du hast gesagt, das hat 4 Stunden gedauert, diese Plädoyers vorzutragen. Da sind sicherlich interessante Details drin, die wir jetzt nicht wissen. Aber wenn das auf so einer dürftigen Indizienlage und so einem politischen Konstrukt von einer zugewiesenen behaupteten Zugehörigkeit zu einer Gruppe XY beruht, die Leute dann so irgendwie zu 3 Jahren verurteilen zu wollen. Das ist ja das beantragte Strafmaß, noch nicht das geurteilte Strafmaß. Dann drängt sich auch bei, würde sich glaube ich auch für Unkundige der Eindruck aufdrängen, es geht hier um politischen Prozess. Und nicht viel mehr.
Ja, das sagen wir auch. Also das ist ein politischer Prozess. Ja, also keine Frage. Also da wird, das wurde schon mehrmals thematisiert, auch von den Anwälten kürzlich im Prozess, da wird politischer Widerstand, wird kriminalisiert.
Vielleicht, das kann man natürlich schlecht vorgreifen, aber was kannst du dir vorstellen, wie die, also vielleicht auch im Kontext der gesamten Verteidigungsstrategie im Verlaufe dieses Prozesses, in welche Richtung die Plädoyers der Verteidigung gehen werden?
Ja, ja, 2 Dinge fallen mir da ein. Ich muss mir nur den zweiten jetzt mal merken, weil ich mit dem ersten anfange. Mhm. Ja, Ende September haben die Rechtsanwälte mehrere Beweisanträge gestellt, um auch die politische Dimension dieses Verfahrens deutlich zu machen. Also es waren knapp 10 Beweisanträge, wo es unter anderem um den Rüstungskonzern MAN ging, also dort, wo die Bundeswehr-LKW geparkt waren, die da angezündet worden sein sollen. Es wurde dargelegt, dass es in ähnlichen Fällen in Irland und England Freisprüche gab, wo also Kriegsgerät sabotiert wurde, und geschworenen Juries haben die Angeklagten freigesprochen mit der Begründung, ein größeres Übel, nämlich Tote im Irak beispielsweise, seien verhindert worden. Und es wurden Kriegsverbrechen der Bundeswehr, also seit den 90ern in Jugoslawien, im Irak, in Afghanistan dargelegt, und damit zu sagen, ja, ein illegitimer Krieg, ein illegaler Krieg rechtfertigt Widerstand dagegen. Also Widerstand ist gerechtfertigt gegen einen illegalen Krieg. Also das war grob die Aussage dieser Anträge. Auch die sind auf unserer Webseite alle nachzulesen. Also für Antimilitaristen, glaube ich, auch eine ganz gute Quelle für Argumente und so weiter. Genau, also das haben die Anwälte schon gemacht Ende September, und in der Richtung kann ich mir vorstellen, dass sie auch Plädoyers halten werden. Also das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, man muss aber auch sagen, das Gericht hat ja gesagt, okay, Anwälte, ihr dürft am Mittwoch, also morgen, eure Plädoyers halten. Wir wollen das Urteil dann am Freitag verkünden. Wenn ihr noch einen Tag länger braucht, dann haltet eure Plädoyers noch am Donnerstag. Aber einen Tag später werden wir das Urteil verkünden. Und das zeigt eindeutig, das Urteil ist schon fertig, denn sie werden das nicht nach Donnerstagabend noch schnell fertig schreiben bis Freitag. Also das Urteil ist fertig, in dem Sinn macht es, also tut es überhaupt nichts mehr zur Sache, was die Anwälte morgen da plädieren werden, denn das Urteil steht fest.
Okay. Und das wir haben über das Gericht wenig gesprochen, außer dass es sich einmal sehr erstaunt gezeigt hat. Du meinst, oder ich entnehme den letzten Worten jetzt von dir, dass das Gericht wohl wissend, dass es sich um einen politischen Prozess handelt, in diesem Sinne dann auch sich verhalten wird. Sich also den Positionen der Bundesanwaltschaft nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber zeigen wird.
Ja. Also man muss sagen, dieses Gericht, also das ist das Kammergericht, das ist das oberste Berliner Gericht, das ist ein Staatsschutzsenat, so heißt das ganz offiziell, also für politische Verfahren, das sind 5 Berufsrichter, die da sitzen. Das ist sowas wie ein Sondergericht. Also diese Richter sind erfahren in politischen Prozessen, haben auch schon Genossinnen und Genossen der revolutionären Zellen verurteilt. Also das sind Richter, die mit politischen Prozessen erfahren sind und die auch verurteilungswillig sind. Und nicht nur Menschen aus der deutschen Stadtguerilla haben die verknackt, auch Egon Krenz beispielsweise, also der vorsitzende Richter, hat Egon Krenz verurteilt und im Gerichtssaal festnehmen lassen nach der Urteilsverkündung. Und daraufhin ist dieser vorsitzende Richter mit dem Namen Josef Ruch vom Landgericht aufgestiegen zum Vorsitzenden dieses Kammergerichts. Also das macht einfach nur mal deutlich, dieser politische Sondersenat dieses Kammergerichts. Und deswegen sagen wir auch wenn man unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten sagen könnte, die Beweislage gibt noch nicht so viel her. Also ein Amtsrichter würde da vielleicht eventuell wirklich den einen oder anderen Punkt fallen lassen. Das werden diese Richter nicht. Also das will ich noch so sagen.